Das Bekenntnis. Obgleich das Werk der Erlösung von Christus nicht eher als nach seiner Menschwerdung tatsächlich vollbracht wurde, so sind doch die Kraft, Wirksamkeit und Wohltaten desselben den Auserwählten zu allen Zeiten von Anfang der Welt an mitgeteilt worden, und zwar durch jene Verheißungen, Vorbilder und Opfer, in denen er geoffenbart und bezeichnet wurde als der Same des Weibes, welcher der Schlange den Kopf zertreten sollte, und als das Lamm, das von Anbeginn der Welt geschlachtet ist, er, der gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 6. Einleitung. Wie wurden Menschen errettet, bevor Christus kam? Jeder Leser der Heiligen Schrift stellt sich diese Frage irgendwann. Wir lesen von Abel, der sein Lamm opferte, und von Henoch, der mit Gott wandelte. Wir lesen von Noah, der Gnade fand, und von Abraham, dem die Gerechtigkeit zugerechnet wurde, weil er Gott glaubte. Wir lesen von Mose und David, von Jesaja und Daniel, Menschen, die Gott kannten, die zu ihm beteten, die Vergebung empfingen und im Glauben starben. Und doch starben sie alle, bevor der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wurde, bevor er in Galiläa lehrte, bevor er auf Golgatha litt und am dritten Tag aus dem Grab hervorging. Wie konnten sie errettet werden, ehe das Werk der Erlösung geschah? Wie konnte ein alttestamentlicher Gläubiger Vergebung empfangen, bevor das Blut vergossen war, das Sünden wegnehmen kann? Wie konnte Abraham den Tag Christi sehen und sich freuen, wenn Christus erst 2000 Jahre später kommen würde? Die Antwort, die das Westminster Bekenntnis auf diese Frage gibt, gehört zu den kostbarsten Wahrheiten des christlichen Glaubens. Sie bewahrt uns davor, das Alte Testament als ein blosses Geschichtsbuch zu lesen, als eine Sammlung vorläufiger religiöser Ideen, die erst im Neuen Testament ihre Erfüllung fanden. Sie zeigt uns, dass die Gemeinde Gottes durch alle Zeitalter hindurch eine ist, dass Abraham und Paulus, David und Augustinus, Jesaja und Calvin durch denselben Glauben an denselben Christus errettet wurden. Und sie gründet diese Einheit nicht auf menschliche Spekulation, sondern auf das ewige Wesen des Mittlers selbst, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Die biblischen Grundlagen. Das Westminster Bekenntnis beansprucht nicht, eine neue Lehre zu erfinden. Es zeichnet das Zeugnis der Schrift nach, und dieses Zeugnis beginnt nicht erst bei den Propheten oder den Psalmen. Es beginnt in dem Augenblick, als die Welt in Finsternis fiel, mit einem einzigen Satz, der wie ein Lichtstrahl in die Dunkelheit des gefallenen Gartens fuhr. Im Garten Eden, unmittelbar nach dem Sündenfall, als Adam und Eva sich vor dem Angesicht Gottes versteckten, als die Schlange triumphierte und die ganze Schöpfung unter den Fluch geriet, sprach Gott ein Wort, das die gesamte Heilsgeschichte in sich trägt. Zur Schlange gewandt erklärte er, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Kirchenväter nannten diesen Vers das Protevangelium, das erste Evangelium, die erste Ankündigung der guten Botschaft. In einem einzigen Satz sind alle wesentlichen Elemente des Erlösungswerkes enthalten, der Same der Frau, der kommen wird, der Kampf zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen des Weibes, die Verwundung des Erlösers, du wirst ihn in die Ferse stechen und sein endgültiger Sieg, der soll dir den Kopf zertreten. Das hebräische Wort für zertreten, Schuf, trägt die Bedeutung eines zermalmenden Schlages in sich, einer Handlung, die den Feind nicht nur verwundet, sondern vernichtet. Beachten wir, wem diese Verheißung gegeben wurde. Nicht Abraham, nicht Mose, nicht David, sondern Adam, der erste Mensch, der gefallen war, und Eva, die Mutter aller Lebendigen. Die Verheißung eines Erlösers wurde am Morgen der Menschheitsgeschichte ausgesprochen, und von diesem Augenblick an war sie das Licht, in dem jeder Glaubende wandelte. Abel brachte sein Lamm nicht als blindes Ritual dar, er brachte es im Vertrauen auf die Verheißung, dass der Same des Weibes kommen und den Kopf der Schlange zertreten würde. Henoch wandelte mit Gott nicht aufgrund einer vagen Hoffnung auf Barmherzigkeit, er wandelte im Licht des Wortes, das Gott zu Adam gesprochen hatte. Noah baute die Arche in der Furcht des Herrn, gegründet auf dieselbe Verheißung. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Alten Testaments, der Same des Weibes wurde angekündigt, bevor ein einziges Opfer dargebracht, ein einziges Gesetz gegeben, ein einziger Tempel gebaut wurde. Die Verheißung ging dem Gesetz voraus, die Gnade der Forderung, das Evangelium dem Sinai. Und jeder alttestamentliche Gläubige von Adam bis Malachi lebte und starb im Vertrauen auf das, was Gott in Eden zugesagt hatte. Der Apostel Johannes führt uns in der Offenbarung zu einer Wahrheit, die den zeitlichen Abstand zwischen Verheißung und Erfüllung in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lässt. Er spricht von dem Lamm, das geschlachtet ist von Anbeginn der Welt. Das griechische Partizip eschagmenou, geschlachtet, steht im Perfekt und bezeichnet eine Handlung, die in der Vergangenheit geschah, deren Wirkung aber bis in die Gegenwart fortdauert. Das Lamm wurde geschlachtet, und es bleibt das geschlachtete Lamm. Die Wirkung dieses Opfers reicht nicht nur vorwärts in die Zukunft, sondern auch rückwärts in die Vergangenheit. Wie kann ein Opfer, das auf Golgatha um das Jahr 30 unserer Zeitrechnung geschah, von Anbeginn der Welt geschlachtet sein? Die Antwort liegt im Ratschluss Gottes. Bevor die Berge geboren waren, bevor die Erde und der Erdkreis geschaffen wurden, hatte der dreieinige Gott den Ratschluss der Erlösung gefasst. Der Vater hatte den Sohn zum Mittler erwählt, der Sohn hatte sich willig angeboten, der Geist hatte sich verpflichtet, das Werk zur Vollendung zu führen. In diesem ewigen Ratschluss war das Lamm bereits geschlachtet, nicht in der Ausführung, wohl aber in der unwiderruflichen Bestimmung Gottes. Und weil Gottes Ratschluss ebenso gewiss ist wie seine Ausführung, waren die Wohltaten dieses noch zukünftigen Opfers für die Auserwählten aller Zeiten ebenso wirklich wie für jene, die nach Golgatha lebten. Der Verfasser des Hebräerbriefs fasst diesen Sachverhalt in einen einzigen Satz: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gestern, das ist die Zeit der Väter, der Propheten, der Verheißungen, der Schattenbilder. Heute, das ist die Zeit der Erfüllung, der Gegenwart des erhöhten Christus zur Rechten des Vaters. Und in Ewigkeit, das ist die Zeit der Vollendung, der neuen Himmel und der neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. In allen drei Zeiten, in allen drei Heilszeitaltern, bleibt Christus derselbe. Seine Person ändert sich nicht. Sein Werk ändert sich nicht. Die Grundlage der Errettung ändert sich nicht. Was die Väter im Schatten sahen, sehen wir im Licht. Aber es ist dasselbe Heil, derselbe Mittler, dieselbe Gnade. Der Herr Jesus selbst legt den Finger auf diese Wahrheit, als er mit den Juden im Tempel redet. Die Pharisäer berufen sich stolz auf Abraham als ihren Vater, und Jesus antwortet mit einem Wort, das ihre Kategorien sprengt: Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Was hat Abraham gesehen? Er sah nicht den Jesus von Nazareth mit leiblichen Augen. Er sah nicht die Wunder in Galiläa oder das leere Grab vor den Mauern Jerusalems. Aber er sah den Tag Christi mit den Augen des Glaubens. Als Gott ihm den Sohn der Verheißung, Isaak, schenkte, sah er den verheißenen Samen, in dem alle Völker der Erde gesegnet werden sollten. Als Gott ihn aufforderte, Isaak auf dem Berg Moria zu opfern, und ihm dann den Widder zeigte, der sich im Gestrüpp verfangen hatte, sah er das Lamm, das Gott sich selbst zum Opfer ersehen würde. Abraham verstand nicht alle Einzelheiten, welcher Prophet hat je alle Einzelheiten verstanden? Aber er verstand genug, um sich zu freuen. Der Glaube verlangt nicht vollständige Erkenntnis, er verlangt Vertrauen auf den, der die Verheißung gegeben hat. Und Abraham vertraute, und seine Gerechtigkeit aus Glauben war dieselbe Gerechtigkeit, die Paulus den Römern verkündigte, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt durch den Glauben an Jesus Christus. Der Apostel Paulus legt im 1. Korintherbrief eine Aussage vor, die manchem Leser beinahe anstößig erscheint. Er schreibt über die Wüstenwanderung Israels: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Der Fels war Christus. Nicht, der Fels war ein Bild für Christus. Nicht, der Fels erinnert uns an Christus. Sondern, der Fels war Christus. Paulus scheut sich nicht, die Gegenwart Christi im Alten Testament mit einer Unmittelbarkeit zu bekennen, die jede Vorstellung eines bloß vorbildhaften, wesenlosen Schattenbildes zerschlägt. Christus war da. Er speiste sein Volk in der Wüste. Er tränkte sie mit Wasser aus dem Felsen. Er zog mit ihnen, litt mit ihnen, trug sie. Nicht erst seit Bethlehem, sondern seit dem Sündenfall ist der Sohn Gottes der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Seine Menschwerdung geschah in der Fülle der Zeit, aber seine Mittlerschaft währte von Ewigkeit. Die Israeliten in der Wüste verstanden nicht, dass der Fels Christus war. Sie sahen nur den physischen Felsen, aus dem Mose Wasser schlug. Sie tranken das Wasser und stillten ihren Durst, aber sie erkannten nicht den, der ihnen das Wasser des Lebens darreichte. Und doch, so sagt Paulus, waren sie auf Mose getauft, aßen geistliche Speise und tranken geistlichen Trank. Das Heil, das sie empfingen, war kein anderes als das Heil, das wir empfangen. Die Quelle war dieselbe, Christus. Die Wirkung war dieselbe, Leben aus dem Tod. Aber die meisten von ihnen, so fährt Paulus fort, hatten kein Wohlgefallen an Gott und sie kamen um in der Wüste. Sie hatten die Sakramente des alten Bundes, die Wolke, das Meer, das Manna, das Wasser, und doch gingen sie verloren. Nicht weil die Gnadenmittel unwirksam waren, sondern weil sie nicht mit Glauben empfangen wurden. Die Lektion für uns ist klar, die äußere Teilnahme an den Gnadenmitteln errettet niemanden. Was errettet, ist der Glaube an Christus, den die Gnadenmittel darreichen. Der Hebräerbrief entfaltet in seinem 11. Kapitel eine Galerie der Glaubenszeugen und jeder einzelne von ihnen lebte vor der Menschwerdung Christi. Abel brachte Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Henoch wurde entrückt, dass er den Tod nicht sehe. Noah baute die Arche zur Rettung seines Hauses. Abraham zog aus in ein Land, das er erben sollte, und wusste nicht, wohin er käme. Sarah empfing Kraft, Mutter zu werden, über die Zeit ihres Alters hinaus. Mose achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Lesen wir diesen Satz noch einmal, Mose achtete die Schmach Christi. Mose, der 13 Jahrhunderte vor Golgatha starb, wusste von Christus. Der Name Christi war ihm nicht fremd. Die Schmach, die Christus tragen würde, war ihm bekannt genug, dass er sie höher schätzte als alle Herrlichkeit des Pharaonenhofes. Wie viel wusste Mose? Nicht alles, aber genug. Er wusste, dass Gott einen Erlöser senden würde. Er wusste, dass dieser Erlöser leiden würde. Er wusste, dass dieser Erlöser größer war als alle Reichtümer Ägyptens. Und in diesem Wissen wählte er die Schmach und verwarf die Herrlichkeit. Der Verfasser des Hebräerbriefs schließt seine Glaubensgalerie mit einer Feststellung, die zugleich erstaunlich und tröstlich ist: Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Die alttestamentlichen Heiligen starben im Glauben, ohne die Erfüllung der Verheißung gesehen zu haben. Sie sahen die Verheißung von Ferne, grüßten sie und bekannten, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden waren. Und doch konnten sie nicht vollendet werden ohne uns. Die Gemeinde Gottes ist eine organische Einheit, die sich durch alle Zeitalter erstreckt. Abraham kann nicht vollendet werden ohne die Gläubigen aus den Heiden. David kann nicht vollendet werden ohne die Korinther. Jesaja kann nicht vollendet werden ohne dich und mich. Die Vollendung der gesamten Gemeinde wartet auf den Tag, an dem der letzte Auserwählte hinzugetan ist und Christus wiederkommt, um alle die Seinen in die Herrlichkeit zu führen. Bis dahin ruhen die Geister der vollendeten Gerechten in der Gegenwart Gottes, nicht im Schlaf der Seele, nicht in einem Wartezustand ohne Bewusstsein, sondern im Genuss der seligen Gegenwart Christi, während sie auf die Auferstehung des Leibes harren. Der Apostel Paulus entfaltet im Römerbrief eine Wahrheit, die für unser Verständnis von Abschnitt 6 unverzichtbar ist. Er schreibt, dass Gott Christus hingestellt hat als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Die früher begangenen Sünden, Progegonoten Hamartmaten im griechischen Text, sind die Sünden der alttestamentlichen Gläubigen. Paulus sagt, Gott habe diese Sünden in seiner Geduld ertragen, sie aber nicht einfach ungestraft gelassen. Er hat sie nicht übersehen, nicht vergessen, nicht auf die leichte Schulter genommen. Er hat sie aufgeschoben bis zu dem Tag, an dem das Blut Christi für sie bezahlen würde. Die Geduld Gottes mit den Sünden des alten Bundes war keine Nachsicht, die das Recht beugte. Es war ein Kredit, der auf Golgatha eingelöst wurde. Der Vater wusste, dass der Sohn kommen und bezahlen würde. Der Sohn wusste, welche Schuld auf ihn wartete. Und der Geist wusste, wem er die Wohltaten dieses Opfers zueignen würde. Jede Sünde Davids, jede Übertretung Abrahams, jeder Unglaube der Wüstengeneration Israels, all dies war auf dem Konto Christi verbucht, und am Kreuz wurde die gesamte Rechnung beglichen. Schließlich gewährt uns der Apostel Petrus einen Blick hinter den Vorhang der alttestamentlichen Prophetie, der uns zeigt, wie die Propheten selbst ihre eigene Botschaft verstanden. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit. Danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist. Der Geist Christi war in den Propheten. Jahrhunderte vor der Menschwerdung wohnte der Geist des Sohnes in sterblichen Menschen und zeugte von den Leiden und der Herrlichkeit, die kommen sollten. Die Propheten waren nicht einfach fromme Männer mit religiösen Ahnungen. Sie waren Werkzeuge, in denen der Geist des präexistenten Christus wirkte und durch die er sich selbst und sein Erlösungswerk vorher verkündigte. Und sie verstanden genug von dem, was sie schrieben, um zu suchen und zu forschen. Sie wussten, dass sie nicht für sich selbst schrieben, sondern für eine kommende Generation, für uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Die Einheit der Schrift, die Einheit des Heilsweges, die Einheit der Gemeinde Gottes durch alle Zeitalter hindurch, all dies gründet in der Einheit der Person Jesu Christi. Er ist das Zentrum, auf das alle Verheißungen zulaufen, und der Ausgangspunkt, von dem alle Wohltaten ausströmen. Adam schaute voraus auf ihn und empfing die Verheißung. Wir schauen zurück auf ihn und empfangen die Erfüllung. Aber der Mittler, auf den wir schauen, ist derselbe. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Versammlung, die von 1643 bis 1649 in der Jerusalem-Chamber tagte, stand vor einer dreifachen Herausforderung, als sie diesen Abschnitt formulierte. Um zu verstehen, was das Bekenntnis bejaht, müssen wir verstehen, welche ihr Lehren es verneint. Erstens kämpften die Väter gegen die socinianische Verkürzung des alttestamentlichen Glaubens. Fausto Sozzini und seine Anhänger lehrten, die Heiligen des Alten Bundes hätten kein rettendes Wissen von Christus besessen. Sie seien durch den Gehorsam gegen das Gesetz und durch eine allgemeine Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit gerettet worden, nicht aber durch den Glauben an einen kommenden Erlöser. Das Bekenntnis antwortet mit Nachdruck, die Kraft, Wirksamkeit und Wohltaten des Erlösungswerkes Christi wurden den Auserwählten zu allen Zeiten von Anfang der Welt an mitgeteilt. Nicht eine andere Gnade, nicht ein geringeres Heil, nicht ein vorläufiger Ersatz, sondern die Kraft und Wirksamkeit desselben Werkes Christi, das am Kreuz vollbracht werden sollte. Zweitens trat das Bekenntnis der römisch-katholischen Lehre vom Limbus Patrum entgegen, dem Vorhof der Väter. Nach dieser Lehre hätten die alttestamentlichen Gerechten nach ihrem Tod nicht in die Gegenwart Gottes eingehen können, sondern hätten in einem eigenen Bereich, dem Limbus, auf die Auferstehung Christi warten müssen, der sie dann aus diesem Vorhof befreit hätte. Die Westminster-Väter verwarfen diese Vorstellung stillschweigend, indem sie die volle Wirksamkeit des Erlösungswerkes Christi auch für die Zeit vor seiner Menschwerdung bekannten. Wenn die Wohltaten der Erlösung den Auserwählten von Anfang der Welt an mitgeteilt wurden, dann bedürften sie nicht eines nachträglichen Befreiungsaktes, um in die Gegenwart Gottes zu gelangen. Der Glaube Abrahams machte ihn gerecht vor Gott, nicht erst die Höllenfahrt Christi. Der Schächer am Kreuz empfing die Zusage, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, unmittelbar nach seinem Tod, ohne Durchgang durch einen Vorhof. Drittens wandten sich die Väter gegen eine Haltung, die das Alte Testament als bloßes Geschichtsbuch betrachtete, das für den Christen keine unmittelbare geistliche Bedeutung mehr habe. Dieser Fehler, der in unterschiedlichen Formen immer wieder auftauchte, bei den Antinomern, die das Gesetz gänzlich verwarfen, bei den Schwärmern, die das innere Licht über die äußere Schrift stellten, beraubte die Gemeinde eines unermesslichen Schatzes. Das Bekenntnis zeigt, dass die Verheißungen, Vorbilder und Opfer nicht leere Rituale waren, die erst im Rückblick mit Bedeutung gefüllt wurden. Sie waren wirkliche Gnadenmittel, durch die der Heilige Geist den Glauben der alttestamentlichen Gläubigen nährte und stärkte. Wenn David betete, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, dann betete er im Vertrauen auf denselben Geist der Erneuerung, der auch uns erneuert. Wenn Jesaja rief, kommt her und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, dann verkündigte er dieselbe Vergebung, die wir in Christus haben. Die Väter fassten diese Wahrheit in drei biblische Wendungen, die wie Säulen den Abschnitt tragen. Der Same des Weibes, dies ist die Sprache von 1. Mose 3,15, die Sprache des Protevangeliums, der ersten Zusage eines Erlösers am Morgen der gefallenen Welt. Das Lamm, das von Anbeginn der Welt geschlachtet ist, dies ist die Sprache der Offenbarung, die Sprache der vollendeten Erlösung am Ende der Zeit. Und gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, dies ist die Sprache des Hebräerbriefs, die Sprache der Mitte, die das Gestern mit dem Heute und dem Ewigen verbindet. Anfang, Ende und Mitte der Heilsgeschichte sind in diesen drei Wendungen zusammengefasst und jede einzelne bezeugt denselben Christus. Theologische Tiefe. Die theologische Entfaltung dieses Abschnitts führt uns in das Herz der reformierten Bundeslehre, in die Erkenntnis, dass die Gemeinde Gottes in allen Zeitaltern der Heilsgeschichte wesentlich eine ist und dass der Gnadenbund, durch den Sünder errettet werden, in seiner Substanz niemals wechselte, auch wenn seine äußere Verwaltung sich wandelte. Augustinus, der Bischof von Hippo, hat diese Einheit in einem Satz zusammengefasst, der seit anderthalb Jahrtausenden durch die Kirche hallt. Das Neue Testament ist im Alten verborgen, das Alte ist im Neuen enthüllt. Für Augustinus gab es niemals zwei verschiedene Heilswege, niemals zwei verschiedene Gemeinden, niemals zwei verschiedene Arten von Glauben. Die Väter des Alten Bundes schauten durch die Ritzen der Verheißung auf einen noch verborgenen Christus, wir schauen durch die offene Tür der Erfüllung auf denselben Christus, der nun erschienen ist. Der Unterschied liegt nicht im Gegenstand des Glaubens, sondern in der Klarheit seiner Offenbarung. Augustinus lehrte, dass bereits Abel, Henoch und Noah zum Gottesstaat gehörten, zu jener unsichtbaren Gemeinschaft der Erlösten, die durch alle Zeiten hindurch dem himmlischen Jerusalem entgegenpilgert. Die alttestamentlichen Gerechten waren Christen vor der Zeit, nicht dem Namen nach, aber der Wirklichkeit nach. Sie gehörten zu Christus, bevor Christus im Fleisch erschien, und sie wurden durch sein Blut errettet, bevor dieses Blut auf Golgatha floss. Johannes Calvin entfaltete diese augustinische Einsicht in seiner Institutio mit einer Klarheit, die für die gesamte reformierte Tradition messgebend wurde. In den Kapiteln, die der Ähnlichkeit und dem Unterschied der beiden Testamente gewidmet sind, legt Calvin den Finger auf das Entscheidende, die Väter unter dem Gesetz hatten Anteil an demselben Erbe wie wir. Sie kannten Christus als Mittler, sie waren in denselben Gnadenbund aufgenommen, sie besaßen dieselben Verheißungen ewigen Lebens, und sie wurden durch dieselbe unverdiente Güte Gottes erhalten. Der alte Bund war nicht eine Religion der Werkgerechtigkeit, die später durch eine Religion der Gnade abgelöst worden wäre. Calvin schreibt, der Bund, den Gott mit den alten Vätern geschlossen hat, ist in seinem Wesen und seiner Substanz so wenig von dem unsrigen verschieden, dass es durchaus ein und derselbe ist, nur in der Verwaltung weicht er ab. Die Verwaltung, Administratio, das ist die äußere Form, die Beschneidung statt der Taufe, das Passalam statt des Abendmahls, der levitische Priesterdienst statt des allgemeinen Priestertums der Gläubigen. Aber die Substanz, Substantia, ist unverändert, Christus der Mittler, der Glaube das Werkzeug, die Gnade der Grund. Heinrich Bullinger, der Antistes am Zürcher Großmünster und Verfasser des zweiten helvetischen Bekenntnisses, hat diese Einheit des Bundes zum Herzstück seiner Theologie gemacht. In seinem Werk De Testamento Sui Fœdere Dei Unico et Eterno, von dem einen und ewigen Bund Gottes, entfaltet Bullinger die Wahrheit, dass Gott von Ewigkeit her einen einzigen Bund mit seinem Volk geschlossen hat, der sich durch alle Zeitalter der Heilsgeschichte hindurchzieht. Für Bullinger war dies keine abstrakte theologische Spekulation, sondern eine seelsorgerliche Notwendigkeit. Wenn Gott im Alten Testament durch Werke und im Neuen durch Gnade erretten würde, dann wäre Gott nicht derselbe. Wenn die Väter im Glauben auf einen kommenden Christus schauten, während wir auf einen gekommenen Christus schauen, dann ist der Glaube derselbe, der Gegenstand des Glaubens ist derselbe und das Heil ist dasselbe. Bullinger zog daraus einen Trost, der bis heute nichts von seiner Kraft verloren hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist dein Gott. Der Bund, den er mit ihnen schloss, ist der Bund, in dem du stehst. Die Treue, die er ihnen erwies, wird er dir erweisen. Hermann Vitzius, der niederländische Föderaltheologe, dessen Werk De Economia Föderum, die Ökonomie der Bünde, zu den klassischen Darstellungen der reformierten Bundeslehre gehört, hat die Frage untersucht, wie die Vorbilder und Opfer des alten Bundes tatsächlich Gnade vermitteln konnten. Seine Antwort ist von bleibender Bedeutung: Die alttestamentlichen Vorbilder, Typoi, waren nicht leere Zeichen, die erst im Nachhinein mit Bedeutung gefüllt wurden. Sie waren von Gott eingesetzte Gnadenmittel, durch die der Heilige Geist den Glauben der Gläubigen auf den kommenden Christus richtete. Wenn ein Israelit unter dem alten Bund sein Lamm zum Priester brachte, die Hände auf den Kopf des Tieres legte, seine Sünden bekannte und das Blut vergossen sah, dann geschah etwas Wirkliches. Der Geist Gottes gebrauchte dieses sichtbare Zeichen, um dem reumütigen Herzen die Vergebung zuzueignen, die im Blut des kommenden Messias bereitet war. Das Opfer wirkte nicht aufgrund einer innewohnenden Kraft des Tierblutes, das Tierblut an sich konnte keine Sünden wegnehmen. Aber es wirkte aufgrund der Verbindung, die Gott selbst zwischen dem Vorbild und der Wirklichkeit gestiftet hatte. Die Schatten wiesen auf den Leib und im Glauben an den kommenden Leib empfing der Büßer die Wohltaten, die der Leib einst erkaufen würde. John Owen, der Fürst der puritanischen Theologen, hat in seiner Pneumatologia, der Lehre vom Heiligen Geist, herausgearbeitet, dass das Werk des Geistes in der Zueignung der Erlösung sich nicht auf die Zeit nach Pfingsten beschränkt. Derselbe Geist, der am Pfingsttag auf die Apostel herabkam, wirkte in Abel, als er sein Opfer darbrachte. Derselbe Geist, der den Kerkermeister von Philippi von der Sünde überführte, überführte David, als Nathan zu ihm sprach: Du bist der Mann. Derselbe Geist, der uns befähigt, aber, lieber Vater, zu rufen, befähigte Mose, im brennenden Dornbusch vor dem Gott seiner Väter zu stehen. Owen bestand darauf, dass das Amt des Geistes wesentlich mit dem Mittleramt Christi verbunden ist. Der Geist wendet an, was Christus erworben hat. Und da Christus die Erlösung für alle Auserwählten aller Zeiten erwarb, wandte der Geist diese Erlösung den Auserwählten aller Zeiten zu, denen vor der Menschwerdung durch Vorschattung, denen nach der Menschwerdung durch Verkündigung. Der Modus der Zueignung unterschied sich, die Wirklichkeit der Zueignung war dieselbe. Irenäus von Lyon, der große Kirchenvater des zweiten Jahrhunderts, hat diese Wahrheit in dem wunderbaren Gedanken der Rekapitulatio, der Zusammenfassung aller Dinge in Christus, vorweggenommen. Für Irenäus ist Christus nicht nur derjenige, der am Ende der Zeiten erscheint, um ein neues Werk zu beginnen, sondern derjenige, der von Anfang an der Inhalt der Heilsgeschichte ist. Alles, was Gott im Alten Bund tat, die Erwählung Abrahams, die Befreiung aus Ägypten, die Gabe des Gesetzes, die Einsetzung des levitischen Priestertums, die Verheißungen der Propheten, war ein fortschreitendes Entfalten des einen großen Werkes, das in Christus zusammengefasst werden sollte. Christus ist nicht eine nachträgliche Antwort auf ein unvorhergesehenes Problem. Er ist der Mittelpunkt der Geschichte, auf den alle Linien zulaufen und von dem alle Linien ausgehen. In ihm ist der alte Adam erneuert, der Baum des Lebens wieder zugänglich, die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Was im Garten Eden zerbrach, wird in Christus geheilt. Was die Schlange zerstörte, zertritt der Same des Weibes. Und diese Zusammenfassung aller Dinge, so Irenäus, geschah nicht erst am Kreuz, sondern war im Ratschluss Gottes von Ewigkeit her beschlossen und wurde durch jede Verheißung, jedes Vorbild und jedes Opfer des alten Bundes vorausverkündigt. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lies das Alte Testament als das Buch, das von Christus zeugt, und nicht als ein blosses Geschichtsbuch. Der auferstandene Herr selbst hat uns die rechte Art des Lesens gelehrt. Auf dem Weg nach Emmaus schalt er die beiden Jünger, die traurig und verwirrt dahingingen, und fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Später, im Kreis der Apostel, erinnerte er sie: Das sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das Gesetz, die Propheten und die Psalmen, das ist das ganze Alte Testament in seiner dreiteiligen jüdischen Anordnung. Und Jesus sagt nicht, dass es einige wenige Stellen gibt, die auf ihn hinweisen. Er sagt, dass alles von ihm geschrieben steht, dass die ganze Schrift von ihm zeugt. Wenn du das Alte Testament liest und Christus nicht findest, hast du nicht richtig gelesen. Das Passahlamm spricht von ihm. Die Erne-Schlange spricht von ihm. Der Fels in der Wüste spricht von ihm. Die Stiftshütte spricht von ihm. Der Hohepriester in seinen heiligen Gewändern spricht von ihm. Das Blut, das an den Altar gesprengt wurde, spricht von ihm. Zweitens, vertraue darauf, dass deine Errettung auf derselben Grundlage ruht wie die Errettung Abrahams und Davids. Der Teufel raunt der angefochtenen Seele gern zu, dass die Gnade Gottes ein neuer Gedanke sei, eine nachträgliche Anpassung, eine vielleicht vorübergehende Regung göttlichen Mitleids. Der Abschnitt vor uns zerschlägt diese Lüge. Der Ratschluss deiner Errettung wurde gefasst, bevor die Sterne geschaffen waren. Das Blut, das für deine Sünden bezahlte, war im Ratschluss Gottes vergossen von Anbeginn der Welt. Die Gnade, die dich ergriff, ist nicht eine späte Eingebung des Himmels, sie ist der ewige Vorsatz dessen, der dich geliebt hat mit einer ewigen Liebe. Du stehst in einer Reihe von Glaubenden, die bis zu Abel zurückreicht. Dein Glaube mag schwächer sein als der Glaube Abrahams, das ist eher wahrscheinlich. Aber der Christus, dem du vertraust, ist derselbe Christus, dem Abraham vertraute, und das Blut, das dich reinigt, ist dasselbe Blut, das Abel im Vorbild an seinem Altar vergoss. Drittens, betrachte die Verheißungen Gottes mit der Geduld der Väter. Der Hebräerbrief berichtet, dass die alttestamentlichen Heiligen durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt haben, was verheißen war. Sie starben im Glauben, ohne die Erfüllung zu sehen. Sie lebten von Verheißungen, deren Einlösung Jahrhunderte, ja Jahrtausende entfernt lag. Und sie lebten nicht in Verbitterung, sondern in freudiger Erwartung. Wir leben in einer Zeit, die von Gott verlangt, dass er sofort handle, dass Gebete innerhalb von Stunden erhört, Nöte innerhalb von Tagen gelindert, Verheißungen innerhalb von Jahren erfüllt werden. Die Väter des Glaubens kannten eine andere Geduld. Sie hatten gelernt, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Sie hatten gelernt, dass die Verheißung gewiss ist, auch wenn die Erfüllung verzieht. Lerne von ihnen. Wenn eine Verheißung Gottes in deinem Leben noch nicht erfüllt ist, so bedeutet das nicht, dass Gott sie vergessen hat. Es bedeutet, dass er auf den Tag wartet, den er in seiner Weisheit bestimmt hat. Viertens, hüte dich vor dem Irrtum, dass die äußere Teilnahme an den Gnadenmitteln des neuen Bundes genüge. Paulus warnt die Korinther ausdrücklich, die Väter in der Wüste waren alle unter der Wolke, gingen alle durch das Meer, aßen alle die geistliche Speise und tranken alle den geistlichen Trank, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergestreckt in der Wüste. Sie hatten die Sakramente des alten Bundes, und doch gingen sie verloren. Du hast die Taufe empfangen? Die Israeliten waren auf Mose getauft. Du nimmst am Abendmahl teil? Die Israeliten aßen das Manna und tranken aus dem Felsen. Aber die äußeren Zeichen ohne den inneren Glauben sind nicht nur nutzlos, sie sind eine furchtbare Last, die gegen dich zeugen wird am Tag des Gerichts. Was dich errettet, ist nicht das Wasser der Taufe auf deiner Haut, sondern das Blut Christi auf deinem Gewissen. Was dich nährt, ist nicht das Brot des Abendmahls in deinem Mund, sondern der Leib Christi in deinem Herzen, empfangen durch den Glauben. Das äußere Zeichen ohne die innere Wirklichkeit ist die Sünde von Korinth, die Sünde von Israel, und sie hat schon viele in die Verdammnis geführt, die sich in Sicherheit wenden. Fünftens, freue dich, dass du zu der einen Gemeinde Gottes gehörst, die sich durch alle Zeiten erstreckt und die ihren Mittelpunkt in Jesus Christus hat. Der Abschnitt vor uns zerstört jene individualistische Verkümmerung des Glaubens, die sich nur für das eigene Seelenheil interessiert und die Gemeinschaft der Heiligen vergisst. Du bist nicht allein. Du bist umgeben von einer Wolke von Zeugen, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Sie haben denselben Kampf gekämpft wie du. Sie haben denselben Feind bekämpft, derselben Sünde widerstanden, denselben Zweifel durchlitten, auf dieselbe Gnade vertraut, sich auf denselben Christus gestützt und sind durch dasselbe Blut errettet worden. Sie sind deine Brüder und Schwestern im Herrn, und obwohl du sie in diesem Leben nicht gesehen hast, wirst du sie im kommenden Leben sehen, wenn die ganze Gemeinde Gottes versammelt ist, von Abel bis zum letzten Auserwählten, und einmütig das Lob des Lammes singt, das von Anbeginn der Welt geschlachtet ist. Sechstens, lass die Unveränderlichkeit Christi das Fundament deiner Hoffnung sein. Das Bekenntnis schließt mit dem Zitat aus dem Hebräerbrief, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Alles in dieser Welt verändert sich. Deine Gesundheit verändert sich, dein Besitz verändert sich, deine Beziehungen verändern sich, deine Gefühle verändern sich, deine Fassungskraft verändert sich, deine Umstände verändern sich. Was heute fest erscheint, kann morgen zerbrechen. Was heute tröstet, kann morgen zur Last werden. Aber Jesus Christus verändert sich nicht. Der Christus, der Abel Kraft gab, sein Opfer im Glauben darzubringen, ist derselbe Christus, der dir Kraft geben wird, das Opfer deines Lebens im Glauben darzubringen. Der Christus, der Abraham den Tag des Herrn von Ferne sehen ließ und ihn mit Freude erfüllte, ist derselbe Christus, der dich die Herrlichkeit von Ferne sehen lässt und dein Herz mit Hoffnung füllt, bis du sie von Angesicht schauen wirst. Der Christus, der Mose hielt, als er die Schmach Christi höher achtete als die Schätze Ägyptens, ist derselbe Christus, der dich hält, wenn du die Schmach des Evangeliums höher achtest als die Anerkennung der Welt. Er hat gestern getragen, er trägt heute und er wird tragen in Ewigkeit. Gebet. Herr Jesus Christus, du ewiger Sohn des Vaters, du Lamm Gottes, das vor Grundlegung der Welt erwählt und im Ratschluss Gottes von Anbeginn geschlachtet ist, wir beten dich an. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was für ein Trost, was für ein Fels in der Brandung unseres wechselhaften Lebens. Wir danken dir, dass du nicht nur für uns gestorben bist, die wir nach deiner Menschwerdung lieben, sondern dass dein Blut auch für Abel, Henoch, Noah, Abraham und alle Väter des Glaubens geflossen ist. Wir danken dir, dass deine Gnade nicht an die Grenzen der Zeit gebunden ist, dass dein Ratschluss von Ewigkeit her feststand, dass deine Verheißungen treu sind und deine Wohltaten dich erreichen, bevor du selbst im Fleisch erschienst. Wir bekennen, dass wir die Schriften des Alten Bundes oft gelesen haben, ohne dich darin zu suchen. Wir haben Gesetze gesehen, wo du Gnade anbotest. Wir haben Geschichte gesehen, wo du Heilsgeschichte schriebst. Wir haben Vorbilder gesehen und den übersehen, auf den sie hinweisen. Öffne unsere Augen, wie du den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus die Augen geöffnet hast, damit wir dich in allen Schriften finden. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben durch das Beispiel der Väter, die dir vertrauten, ohne die Erfüllung zu sehen. Lehre uns die Geduld, die auf deine Zeit wartet und nicht auf unsere. Bewahre uns vor der Torheit, die äußeren Gnadenmittel für die innere Wirklichkeit zu halten. Lass uns nicht taufen und Abendmahl feiern, während unsere Herzen ferne von dir sind. Herr, wir sind müde von der Veränderlichkeit aller Dinge. Unsere Kräfte schwinden, unsere Tage vergehen, und nichts in dieser Welt bleibt, wie es war. Aber du bleibst. Du bist der Fels, der nicht weicht. Du bist das Lamm, dessen Blut nicht an Kraft verliert. Du bist derselbe, und darum sind wir geborgen. Lass uns dereinst mit allen deinen Heiligen, von Abel bis zum letzten Erlösten, vor deinem Thron stehen und das neue Lied singen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Bis zu jenem Tag bewahre uns in deiner Treue, die gestern galt, heute gilt und in Ewigkeit gelten wird. Amen.